zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei Zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz. In den letzten Wochen ging es im Profil Innenpolitik Podcast großteils um die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS und die Herausforderungen, die auf sie zukommen werden. Heute wollen wir uns ansehen, was die Opposition macht, konkreter die Grünen. Deshalb darf ich bei mir Iris Bonavida und Gernot Bauer aus der Profil Innenpolitik Redaktion begrüßen. Hallo Iris.
Hallo Franziska.
Hallo Gernot.
Hallo Iris, hallo Franziska.
Die Grünen sind in der aktuellen Legislaturperiode von der Regierungsbank in die Opposition gewandert. Was ist denn euer Eindruck? Wie geht es Ihnen in dieser Rolle? Und auch, was hat sich im Ton oder auch an den Forderungen der Grünen geändert?
Ganz haben die Grünen ja ihre Rolle als Regierungspartei noch nicht ganz abgelegt, ist mein Eindruck, wenn man den Grünen so zuhört. Werner Kogler freut sich, dass die neue Bundesregierung endlich zustande gekommen ist. Alma Sadic freut sich, dass sie ihr Amt als Justizministerin einer Feministin übergeben konnte. Und prinzipiell gehen sie das Ganze sehr konstruktiv an. Meiner Einschätzung nach liegt das an zwei Faktoren. Der erste ist, wie die Regierung zusammengekommen ist. Im Jänner, Februar ging man ja davon aus, dass der neue Bundeskanzler Herbert Kickl heißen soll und wirklich alle anderen Parteien wollten das verhindern. Und Werner Kogler wusste zwar, dass er bei einer Dreierkoalition mit seiner Partei, den Grünen, keine Rolle spielen wird, aber hinter den Kulissen hat er schon auch als Mediator agiert. Also er hat, ist auf die Sozialdemokratie zugegangen und hat der SPÖ gesagt, man muss sozusagen der ÖVP Raum lassen, damit sie eben sich von der FPÖ wieder lossagen können als Koalitionspartner und neu versuchen können, mit der SPÖ zu Koalitionsverhandlungen zu führen. Das ist eben das eine. Und das andere ist, dass sie natürlich in ihrer Rolle als Opposition, als konstruktive Opposition auch einen gewissen, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Denn die einzige andere Oppositionspartei ist die FPÖ, die macht Brachialopposition. Und die Grünen können natürlich als konstruktiver Oppositionspartner signalisieren, wir sind hier, wenn ihr, liebe Regierung, eine Zweidrittelmehrheit braucht.
Wir sind für unseren aktuellen Artikel, den man im Profil lesen kann, sehr lange Zeit im Parlament mit Werner Kogler zusammengesessen. Da gibt es ein schönes Lokal dort, das heißt Kelsen, benannt nach dem Urvater der österreichischen Bundesverfassung. Und wie das so ist bei Terminen mit Werner Kogler, man budgetiert eine halbe Stunde ein. Wir sind dann, glaube ich, Iris, fast eineinhalb Stunden mit ihm gesessen. Ich halte Werner Kogler für einen der meist unterschätzten Politiker, weil natürlich kommt er vom Hundertsten ins Tausendste und ist vielleicht nicht immer strukturiert. Aber bei Werner Kogler ist auch das Tausendste, was er zu erzählen hat, immer noch interessanter als bei vielen Politikern das Erste. Und da haben wir mit ihm darüber unter anderem geredet, wie geht's Ihnen denn, Herr Kogler, jetzt in der Opposition, also genau was du gefragt hast, Franziska. Zum Beispiel, haben Sie sich schon daran gewöhnt, dass niemand mehr Herr Vizekanzler zu Ihnen sagt, nachdem er ja 5 Jahre lang angesprochen wurde mit Herr Vizekanzler? Da hat uns Kogler geantwortet, nein, daran hat er das war überhaupt kein Problem. Es war umgekehrt viel komplizierter vor 5 Jahren im Jänner 2020, als er Vizekanzler wurde, dass er damit angesprochen wurde. Er meint, das ist ihm zu barock. Da hat er sich erst sehr umständlich, war das, sich daran zu gewöhnen. Das zeigt ein bisschen auch, wie Werner Kogler tippt. Das war jetzt natürlich eine kleine unpolitische Betrachtung von mir. Man sieht auch den neuen Status der Grünen der Sitzordnung im Parlament. Wenn man ins Parlament marschiert und dort zuschaut, kann man auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, auch wenn sie nicht aus Wien sind, einmal empfehlen, sich ins neue Parlament zu setzen. Man ist wirklich sehr nah dran an den Abgeordneten und hört auch die Zwischenrufe. Ja, und da sitzt ganz vorn, ganz allein Werner Kogler. Und dahinter sitzen seine beiden Stellvertreterinnen Alma Sadic und Leonore Gewessler. Und sie schauen alle direkt auf die Regierungsbank, nur da sitzen halt jetzt andere Ministerinnen und Minister. So wie Regierungsmitglieder erst ankommen müssen in ihren neuen Ämtern, so müssen natürlich Oppositionspolitiker erst ankommen, auch im Stil. Du darfst zum Beispiel von der Regierungsbank darfst du nicht stänkern. Ja, oder du solltest, du bist der Gast als Minister oder Bundeskanzler oder als Vizekanzler im Nationalrat. Das heißt, du hörst zu, bist geladen und darfst dort antworten und musst dich vielleicht kritisieren lassen und im schlimmsten Fall auch ein bisschen blöd ansprechen lassen. Das sollst du von der Regierungsbank natürlich nicht tun. Jetzt von der Opposition können natürlich die Grünen auch wieder ein bisschen bissiger formulieren. Und da hat Werner Kogler sicher keine Probleme damit. Es ist natürlich schon ein ziemlich tiefer Fall. Du bist in einem Moment noch Minister, hast einen ganzen Stab, hast ein großes Büro, Leute, die das tun, was du willst, und du hast ein ganzes Ministerium hinter dir. Du kannst gestalten und du kannst wirklich die Politik in Österreich nicht nur mitbestimmen, sondern wirklich dominieren. Jetzt am wenigsten wird den Grünen abgehen die Dienstwagen und die Fahrer. Sie hatten sowieso auch vom Dienst Fahrräder. Aber dass sie jetzt zum Beispiel bei der Umweltpolitik nicht mehr mitreden können, das wird vor allem Leonore Gehwessler doch sehr schmerzen. Vor allem, weil natürlich die neue Regierung plant, manche von ihren umwelt- oder klimapolitischen Entscheidungen zurückzunehmen. Wenn ich es zusammenfassen darf, ich glaube, es war der SPD-Politiker Müntefering, der vor einiger Zeit gesagt hat, Opposition ist Mist. Damit hat er natürlich teilweise recht. Da werden ihm die Grünen hinter vorgehaltener Hand recht geben. Aber natürlich auch die Opposition ist eine wichtige demokratiepolitische Funktion.
Gernot, du hast es jetzt gesagt, im Jänner 2020 kamen die Grünen in die Regierung und seitdem ging es eigentlich mit ihren Wahlergebnissen bergab. Vielleicht wollen wir kurz über diesen Trend sprechen. Während sie in der Regierung waren, wurden die Ergebnisse ja kontinuierlich schlechter, bis zuletzt bei der Wahl im Burgenland. Und da sitzen sie jetzt auch mit der SPÖ Burgenland in der Landesregierung. Glaubt ihr, geht es in puncto Wahlergebnisse für die Grünen nun wieder bergauf, auch im Hinblick auf die Wienwahl, die ja Ende April stattfindet?
Die Wienwahl ist natürlich das eine mögliche potenzielle Erfolgsmomentum, das den Grünen zukommen könnte, denn danach gibt es ja sehr lange keine Wahl mehr. Also ist die Wienwahl der eine Urnengang, wo die Grünen beweisen können, dass sie zumindest bei ihrer Kernklientel noch Erfolge feiern können, weil Franziska, du hast es gesagt, wenn wir uns jetzt die vergangenen Wahlergebnisse anschauen, dann ist das letzte Mal, wo ein Plus gestanden ist, die Kärntenwahl im Jahr 2023 gewesen und selbst das war natürlich kein Erfolg, denn die Grünen haben es nicht geschafft, in den Landtag einzuziehen und dort sitzen zu bleiben. Ein Argument der Grünen ist ja, dass Regierungsparteien in Zeiten wie diesen abgestraft werden und jetzt sitzen sie in Opposition und da darf man dann natürlich die Frage stellen, sollten sie denn bei den kommenden Wahlen, wann auch immer die dann stattfinden, wieder ein Minus haben? Naja, dann offensichtlich liegt es nicht nur an ihrer Regierungsarbeit, sondern an den Themen möglicherweise oder an den Personen, auf die sie setzen.
Zumindest war also ganz klar ist, wie du es richtig angesprochen hast, Franziska, ein Abwärtstrend. Du hast Burgenland angesprochen, wo es jetzt auch kein überragendes Ergebnis war. Aber immerhin hat Landeshauptmann Doskozil die Grünen in eine Koalition gebeten. Also dort in der burgenländischen Landesregierung sind die Grünen vertreten. Das heißt allerdings nicht viel, denn sonst sitzen sie nirgends mehr in der Landesregierung. Und vielleicht ein kurzer Blick zurück. Die Grünen waren ja eigentlich fast schon ein Bestandteil des österreichischen politischen Systems insofern, als sie schon in vielen Landesregierungen vertreten waren. Allen voran in Wien, sie waren sehr lange, der Michael Häupl Bestandteil einer Wiener rot-grünen Koalition, sind sie rausgeflogen. Sie waren Bestandteil einer Koalition bzw. eines Arbeitsübereinkommens in Linz, in der oberösterreichischen Landesregierung, mit der ÖVP. ÖVP-Grün in Linz ist Geschichte. Sie waren Bestandteil einer Dreierkoalition im Land Salzburg. Auch da sind sie rausgeflogen und regieren nicht mehr mit. Und abschließend waren sie auch, und das schon sehr früh auch, in Vorarlberg Mitglied unter einem ÖVP-Landeshauptmann in der Landesregierung in Bregenz. Auch das ist Geschichte. Das heißt, die Grünen haben sich jetzt, das ist das große Bild, von einer Regierungspartei in den Ländern zu einer Oppositionspartei zurückgebildet, genauso jetzt wie im Bund. Im Bund waren natürlich die Verluste bei der letzten Nationalratswahl, das war zum Teil eingepreist, weil klar ist, fast jede Partei verliert in einer Regierung an Stimmen und noch dazu in dieser Situation, in der wir waren in den letzten 5 Jahren. Also Europaweit haben nicht nur die großen dominanten Parteien verloren, sondern eigentlich alle Parteien, die in einer Regierung waren, Stichwort wegen der Covid-Krise, aber natürlich auch Stichwort der Ukraine-Krieg, die Teuerung, die ganz Europa belastet hat. Also da war im wahrsten Sinn kein Blumentopf zu gewinnen für die Grünen. Insofern haben sich ihre Verluste bei der Nationalratswahl in Grenzen gehalten, wiewohl sie natürlich sehr bitter sind. Also sie haben 10 Mandate verloren. Sie sind jetzt die kleinste Fraktion im Nationalrat. Die Neos haben mehr Mandate. Also es ist schon eine dezimierte grüne Partie, die da jetzt sitzt. Und da müssen sie sich ein Stück weit neu erfinden. Und Iris hat genau den richtigen Punkt angesprochen, nämlich was sind denn jetzt die Themen der Grünen? In der Bundesregierung war es vor allem das Klimathema, das Umweltthema, vertreten durch Ministerin Gewessler. Jetzt müssen die Grünen so eine Art Vollsortimentpartei wieder werden, wie das Werner Kogler immer wieder nennt, vor allem das von mir angesprochene lange Gespräch, hat er immer davon geredet, die Grünen sind eine Vollsortimentpartei. Also wie im Billa oder im Spar oder im Pennymarkt, wenn man reingeht und sich anschaut, ja, und überall haben die Grünen für uns was zu bieten und nicht mehr nur Klima, wobei eben Klima eh keine Konjunktur hat.
Die Grünen wollen eine Vollsortimentpartei sein, aber hier gibt es ja auch einige spannende Personalia, weil ja klar ist, dass Werner Kogler als Grünen-Chef gehen wird. Ihr habt euren Text getitelt, welche dieser beiden Frauen beerbt den Mann in der Mitte? Damit sind gemeint die ehemalige Justizministerin Alma Sadic und die ehemalige Klimaministerin Leonore Gewessler. In dem Text finden sich wunderschöne Fotos und Werner Kogler ist eben zu sehen als der Mann in der Mitte. Jetzt möchte ich euch um eure Einschätzung bitten. Also, welche dieser beiden Frauen wird Kogler beerben? Oder stehen die Zeichen auf einer Doppelspitze?
Es wird wohl eine Person werden und man kann sich, glaube ich, schon aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird Leonore Gewessler. Also, wenn alles so passieren wird, wie die meisten grünen Funktionäre, Funktionärinnen ausgehen, dann wird Leonore Gewessler die neue Parteichefin der Grünen werden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was wir eigentlich gerade besprochen haben, denn Leonore Gewessler hatte ein Thema in ihrer Regierungszeit und das war das Thema Klima. Und damit hat sie sich natürlich sehr beliebt gemacht bei der grünen Parteibasis, sehr unbeliebt bei der ÖVP. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen ja auch zusammen. Aber wenn sie Parteichefin werden will, dann muss sie natürlich auch breiter werden. Und das ist auch etwas, das wir gehört haben, wenn wir mit grünen Mandataren, Mandatarinnen gesprochen haben, dass Leonore Gewessler sehr beliebt ist, aber dass schon die Partei von ihr erwartet, dass sie sich breiter aufstellen wird. Und deswegen reden ja auch die Grünen ständig davon, dass man eine Teamlösung finden wird. Das wird dann jetzt keine Doppelspitze sein, aber das heißt auch, dass zum Beispiel Alma Sadic eine wichtige Rolle einnehmen wird in der Partei. Sie ist jetzt schon Vizeparteichefin, wird das sicher auch bleiben. Und sie kann dann auch diese Sozialthemen, die den Grünen ja auch wichtig sind, weiter treiben.
Was spricht noch für Leonore Gewessler? An der Parteibasis, an der Grünen und unter den Funktionären genießt sie so einen Heldinnenstatus. Warum? Wir erinnern uns, sie hat sich ordentlich mit der Volkspartei, ihrem früheren Koalitionspartner, angelegt, eigentlich über 5 Jahre lang hinweg und ganz zum Schluss mit diesem umstrittenen Renaturierungsgesetz, das sie auf eigene Faust in Brüssel durchgesetzt hat. Das war ja dann fast schon absurd am Ende der schwarz-grünen Koalition, denn der eigene Koalitionspartner, die Volkspartei, hat sie ja sogar wegen Amtsmissbrauch angezeigt, hat eigentlich so ganz sublim auch gedroht mit einem Ende der Koalition. All das wurde nichts, das hat sich alles wieder beruhigt. Es war durchaus korrekt, wie Gewessler gehandelt hat, war allerdings schon natürlich ein internes Foul an der österreichischen Volkspartei. Zumindest hat die Volkspartei das so empfunden. Und dieses Foulspiel, das die ÖVP kritisiert hat, das hat natürlich die grüne Parteibasis bejubelt. Und deswegen der Heldinnenstatus der Leonore Gewessler. Prinzipiell gibt es ja bis heute unter den grünen Funktionären als auch unter den grünen Wählerinnen und Wähler große Skeptiker dieser 5 Jahre langen Zusammenarbeit, die das vielleicht ihrer Partei bis heute nicht vergessen haben, dass sie mit der Volkspartei zusammengegangen sind, die ja bei manchen Grünen immer noch wirklich einen schlechten Nimbus hat. Darf auch daran erinnern, dass die Grünen ja während dieser Koalition mit der Volkspartei einen Urausschuss unterstützt haben gegen die Volkspartei. Das war auch ein Unikum in der österreichischen innenpolitischen Geschichte, dass die eine Koalitionspartei die andere ein bisschen in einem Urausschuss vor sich hertreibt. Wird es übrigens in der neuen Konstellation so nicht mehr geben können. Das wurde von der ÖVP schon so festgehalten. Das spricht alles für Leonore Gehwessler. Wie Iris zu Recht angesprochen hat, ist die Frage, kann sie Sozialpolitik? Kann sie Menschenrechtspolitik? Gut, sie ist eine jetzt schon sehr professionelle Politikerin. Zum Rüstwerkzeug eines Spitzenpolitikers, einer Spitzenpolitikerin gehört natürlich, dass man sich sehr schnell in neue Themen einarbeitet. Und das ist Leonore Gehwessler sicherlich zuzutrauen. Sie ist vielleicht auch ein bisschen mehr die Aktivere in der Außenwirkung, würde ich sagen. Es ist auch sehr wichtig, obwohl natürlich Alma Sadic auch eine gute Rednerin ist. Aber vieles spricht eben jetzt für Leonore Gehwessler. Wenn ich mir den letzten Sidestep erlauben darf, ist, von der Papierform her wäre natürlich die optimale oder die bestgeeignete vielleicht neue grüne Parteichefin die Klubobfrau gewesen, Sigrid Maurer. Die ist natürlich als Klubobfrau, hat sie naturgemäß eine unglaubliche inhaltliche Breite, musste ja quasi die ganze Koalitionsarbeit managen mit ihrem ÖVP-Pendant August Wöginger. Sie ist sehr durchsetzungsstark, also sie hat diese grüne Clubmannschaft, Frauschaft auf Linie gehalten. Da gab es überhaupt nie irgendwie größere Schwierigkeiten mit der Österreichischen Volkspartei. Also sie kann auch managen, sie kann organisieren und sie hat ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Auch also aus meiner Sicht wäre ja Sigrid Maurer die bestgeeignete Kandidatin für den Parteivorsitz, aber offenbar ist sie ja an der Parteibasis und in den Strukturen der Partei nicht so beliebt wie die anderen beiden Damen, weil sie halt eben, was ich gerade gemeint habe, sie hat natürlich etwas anlegen müssen mit der eigenen Partei. Sie ist vielleicht ein Charakter, der mehr polarisiert als Gehwessler und Sadic. Von der Papierform her hätte ich eigentlich Sigrid Maurer auf der Rechnung gehabt.
Leonore Gehwessler ist ja eine Sachpolitikerin und weniger Parteipolitikerin. Auch das wird dann wahnsinnig spannend werden, wenn sie es dann tatsächlich wird. Also wie kann sie dann ihre eigenen Leute begeistern, wenn sie jetzt nicht die ÖVP hat, gegen die der sie dann eigene Gesetze dann durchbringen kann? Also wie schafft sie es dann auch tatsächlich zu emotionalisieren, die eigenen Leute?
Genau, und wie kann sie sich überhaupt Gehör verschaffen? Natürlich, wenn eine Ministerin, vor allem eine Ministerin, die einen so großen Rat dreht, wie Leonore Gehwessler das gemacht hat, es war ja nicht nur Klima und Umwelt, es war ja auch zum Beispiel Verkehr, Infrastruktur, ein Teil der Wissenschaftsförderung, Mobilität. Wenn eine solche mächtige Ministerin zu einer Pressekonferenz lädt, dann tanzen wir alle an. Wenn dann natürlich eine Grünen-Chefin oder eine grüne Clubobfrau zu einer Pressekonferenz lehnt oder versucht, ihre Themen durchzubringen, wird sie sich ungleich schwerer tun. Aber das ist eben die neue Herausforderung für die nächste Parteichefin. Und zunächst einmal wird sie sich auch bedanken müssen bei ihrem Vorgänger Werner Kogler. Daran darf man noch erinnern, er hatte die Partei übernommen, als sie 2017 aus dem Parlament geflogen sind. Und er hat sie dann aufgebaut, wirklich wie ein Trümmermann aus der Asche.
Wirklich wissen wird man es am 29. Juni in Wien, da findet der Bundeskongress der Grünen statt und bewerben kann man sich ab dem 4. Mai. Das heißt, frühestens wissen wir da dann ganz offiziell, ob Leonore Gehwessler will.
Es wird auch interessant werden zu sehen, wie das Gegenstück, dass wir eine Dreierkoalition haben, besteht ja darin, dass wir nur noch zwei Parteien in Opposition haben. So einerseits die Freiheitlichen und die Grünen und das Verständnis von Oppositionsarbeit ist ja diametral verschieden. Iris hat es ganz am Anfang des Podcasts beschrieben, dass die Grünen eine konstruktive Oppositionspartei sein wollen, auch zustimmen werden bei gewissen Projekten, Gesetzesvorhaben der Koalition. Haben sie auch schon. Das erste gemeinsame Projekt ist ja eine Maßnahme, unter Anführungszeichen eine Maßnahme gegen den Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz, der soll abgewählt werden können als Vorsitzender des Nationalfonds der Republik für die Opfer des Nationalsozialismus. Und da gibt es eine Kooperation bereits zwischen SPÖ, ÖVP, NEOS und Grünen. Das wird es auch in anderen Themen geben. Wobei ein wichtiges Eine wichtige Thematik, zum Beispiel der neuen Regierung, ist der ganze Energiesektor. Der war ja bisher bei Leonore Gewessler im Klimaschutz- und Umweltministerium, ist jetzt wieder bei der Wirtschaft und da plant der neue Energieminister, Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer, doch weitreichende Änderungen. Energiematerien sind 2/3 Materien im Parlament und wir wissen, diese Dreierkoalition hat keine 2/3 Mehrheit, braucht also eine weitere Fraktion. Und jetzt sind wir wieder der Frage, wer will dann die konstruktive Partei sein im Parlament? Während die Grünen werden sicher nicht Gesetzesmaterien unterstützen, die ihre Umweltmaßnahmen wieder rückgängig machen. Das heißt, man wird sich in manchen Teilen um die FPÖ bemühen müssen. Nur aus jetziger Sicht, glaube ich, will Herbert Kickl als Klubobmann, hat von Opposition nicht so eine konstruktive Vorstellung wie Werner Kogler.
Ich komme gleich nochmal zu Leonore Gewessler. Noch eine Frage zu Werner Kogler. Seht ihr ihn danach noch in irgendeiner Form in der Politik oder werden wir den Namen vielleicht vergessen?
Er fühlt sich ja beinahe zu verpflichtet, bis zum Ende der Legislaturperiode im Nationalrat zu bleiben, denn er argumentiert das mit seinem Grundmandat, das er in der Steiermark geholt hat. Das heißt, er wird weiterhin im Parlament sitzen, nur halt eben nicht in der ersten Reihe, sondern mal schauen, welchen Platz er bekommt, in der zweiten, dritten Reihe vielleicht. Und das wird dann natürlich schon spannend, welche Rolle er dann im Club einnehmen wird. Also aller Voraussicht nach wird er noch sehr viel über Wirtschaft und Finanzpolitik sprechen, aber er muss dann natürlich einen Schritt zurück machen und den Vortritt der Parteichefin überlassen.
Es gibt ja 2 Arten von Parteichefs, die sich zurückziehen in die zweite Reihe. Die einen können damit gut umgehen, die haben kein Problem damit, dass sie nicht mehr so wichtig sind und sagen dann zu ihren Nachfolgerinnen, bitte jetzt geht ihr voran, ich bleibe hinten, ich unterstütze euch, ich dränge mich nicht in den Vordergrund, ich wäre kein Balkon-Muppet, ihr könnt mit meiner Unterstützung rechnen. Dann gibt es den anderen Typus des ehemaligen Parteichefs, die behaupten das alles, was ich gerade geschildert habe, handeln aber natürlich ganz anders. Die werden nicht fertig mit diesem Machtverlust. Die käppeln vielleicht von hinten. Im schlimmsten Fall intrigieren sie ein bisschen. Und sie haben immer so ein bisschen die Überzeugung, naja, mit mir wäre das alles ganz anders gewesen. Ich nehme Werner Kogler jetzt absolut ab, dass er keiner von diesen Balkon-Muppets wird, sondern dass der, wie Iris das beschrieben hat, sich in die 3. Reihe zurückzieht im Parlament oder in die 4. Reihe und von dort sich wirklichen Sachthemen widmet, wie zum Beispiel der Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik. Standortfragen. Allerdings ist es natürlich so, allein dass er da ist, ja, wird immer für einen gewissen Vergleich sorgen. Also die Medien werden ihn sitzen sehen dort, werden immer wieder zu ihm hingehen und sagen, ja, Herr Kogler, was sagen Sie denn? Jetzt sind die Umfragen schon wieder schlechter. War es ein Fehler? Das und das und das. Und er wird sich weigern, darauf zu antworten, er wird das Weite suchen, aber er ist halt einfach da. Das führt auch dazu, dass früher oder später alle Parteichefs sich doch zurückziehen aus dem Nationalrat. Er hat sich, Iris hat es geschildert, vorgenommen, bis zum Ende dieser Legislaturperiode durchzumachen. Das wäre dann, wenn alles hält, im Herbst 2029. Ja, er hat sein Direktmandat, seine Wählerinnen und Wähler werden sich's wünschen. Ob er es denn tatsächlich auch tut, wir werden sehen. Und das ist ja eine lustige Sache. Wir haben ihn ja zum Beispiel in diesem Gespräch gefragt, naja, was werden Sie denn jetzt tun als ehemaliger Kultur- und Sportminister, der er auch war? Und er hat gesagt, naja, klingt vielleicht jetzt paradox, aber ich habe jetzt wieder mehr Zeit für Kultur- und Sportveranstaltungen, weil als Minister war er natürlich ausgebucht und jetzt kann er wieder in Ruhe auf ein Fußballspiel gehen in der Steiermark oder ich weiß nicht, was er gerne, muss ehrlich sagen, ich kenne seine Kulturvorlieben, kenne ich so gar nicht. Geht er da auf Rockkonzerte, geht er ins Kabarett, geht er in die Staatsoper? Ich weiß es leider nicht, aber wir werden ihn vielleicht in Zukunft in Wien öfters sehen.
Ihr habt das eh auch in eurem Text sehr schön geschildert, dass Kogler jetzt auch zum ersten Mal eigentlich am Ende seiner Amtszeit als Vizekanzler beim Opernball war, also die Kulturagenten wahrgenommen hat.
Das war sehr lustig, weil er hat sich ja 5 Jahre lang geweigert, auf den Opernball zu gehen. Das ist ja quasi, das ziemt sich ja fast nicht für einen grünen Politiker. Auf der anderen Seite ist es nun mal der Job eines Vizekanzlers und Kulturministers. Das ist ja der Ball der Kultur und der Kunst und der Künstler. Und es ist die Staatsoper und er ist dort Eigentümervertreter, also muss ein Kunstminister dorthin gehen. Iris, was hat er gemacht in den letzten 4, 5 Jahren?
Naja, er hat seine Staatssekretärin vorgeschickt, Andrea Mayer. die allerdings dann zurückgetreten ist vor einiger Zeit und sozusagen in den letzten Atemzügen seiner Amtsperiode konnte er das nicht mehr machen und dann musste sich Werner Kogler tatsächlich einen Frack ausborgen, anziehen mit der Unterstützung seiner Mitarbeiter, wie er uns erzählt hat, und dann tatsächlich zum Opernball gehen.
Aber er hat ihn dann, es war dann der Abend, war dann gar nicht so schlimm, hat er uns gestanden. Also das Schlimmste war fast das Anziehen, weil wer schon mal einen Frack angehabt hat von unseren männlichen Zuhörern, da gibt es ja diese Piqué-Weste und die muss man hinten so zubinden. Das ist tatsächlich sehr schwer. Da hat ihm ein Mitarbeiter geholfen. Er hat dann als Minister, als aktiver Minister, hätte er eigentlich da bei den Logen sich tummeln müssen und Networking betreiben. Das musste er als Minister in Statu Abeundi nicht mehr. Und er hat uns geschildert, Iris, dass er sich nur mit er hat uns geschildert, dass er sich nur mit Bogdan Rostschitsch, dem Staatsoperndirektor, unterhalten hat und da quasi mit Künstlern unterwegs war am ganzen Ball. Die feiern da offenbar immer so einen kleinen Ball im Ball und er hat es dann doch genossen. Allerdings, er wird nächstes Jahr wieder sicher nicht mehr auf den Opernball gehen.
Das ist sicher ein Punkt, wo Werner Kogler nicht traurig sein wird, dass er jetzt in Opposition sitzt.
Dann vielen Dank, Iris.
Dankeschön.
Vielen Dank, Gernot.
Danke.
Ich darf an dieser Stelle auf unseren Investigativ-Podcast nicht zu fassen hinweisen. In der kommenden Folge, die am Mittwoch erscheinen wird, werden die Profil-Wirtschaftsredakteure Stefan Melicher und Josef Redl das Urteil gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser aufdröseln und analysieren. Und noch eine persönliche Empfehlung. Am Sonntag erschien der Profil-Wissenschafts-Podcast No Bullshit mit Alwin Schönberger und Angelika Hager zum Thema Rudolf Steiner. Die beiden diskutieren die Frage, ob Steiner, der vielen als Gründer der Philosophie hinter den Waldorfschulen bekannt sein wird, ob das wirklich so eine sanfte und ganzheitliche Philosophie war, die sogenannte Anthroposophie. Spoiler, nein. Wir bei Zur Frage der Nation hören uns wieder kommende Woche am Dienstag. Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Sie wollen mehr aus der Profil-Redaktion hören? Gerne. Wir haben mehr. Die ganze Bandbreite gegen Fake News und Unsinn aller Art. In No Bullshit nehmen Angelika Hager und Alwin Schönberger Mythen der Wissenschaft auseinander. In Zur Frage der Nation bringen die Profil-PolitikredakteurInnen Orientierung in die innenpolitische Wirrnis von Machtkämpfen und leeren Versprechen. In der Investigativserie Nicht zu fassen beleuchtet die Profilredaktion die größten Korruptionsfälle und Spionageskandale der Republik. Wir freuen uns, wenn Sie uns hören und folgen. Die Profil-Podcasts finden Sie auf allen Audioplattformen.